Wir dürfen uns unter ein eigenartiges Thema stellen in dieser Stunde. Wir schlagen auf Hiob 12. Und lesen vorerst Vers 7. Hiob 12, Vers 7. Aber frage doch das Vieh, und es wird dich lehren. Und das Gevögel der Himmel, und es wird dir kundtun. Oder rede zu der Erde, gemeint sind die Tiere, die Gott aus der Erde hervorgerufen hat als Schöpfer. Und viertens, sie wird dich lehren. Und viertens, die Fische des Meeres werden es dir erzählen. Was denn? Vers 12. Bei Greisen ist Weisheit, ja, wenn es normal steht, und Einsicht bei hohem Alter. Bei ihm ist Weisheit und Macht. Sein ist Rat und Einsicht. Und dann in Vers 16 das wunderbare Wort. Bei ihm, Gott, ist Kraft und vollkommenes Wissen. Sein ist der Irrende und der Irreführende. In diesem Zusammenhang, in diesen Zusammenhängen, haben wir nun das Wort für uns, aber frage doch das Vieh. Eigenartige Aufforderung. Bevor wir ins Thema eintreten, im gleichen Zusammenhang ist noch der Vers 11 wert, beachtet zu werden. Soll nicht das Ohr die Worte prüfen, wie der Gaumen für sich die Speise kostet? Das Letzte ist uns Feinschmeckern ja geläufig, nicht? Dass der Gaumen bis auf feinste Unterschiede sofort merkt, ob im geliebten Kaffee ein Tröpfchen Milch zu viel oder zu wenig ist, nicht? Und so weiter. Aber in gleicher Weise, ja, noch viel mehr, sollte unser Ohr, besonders unser geistliches Ohr, fähig sein, jede Worte, alles, was es hört, gottgemäß, geistlicherweise prüfen zu können, beurteilen zu können. Wir haben gerade jetzt bei diesem Thema Gelegenheit, den Stand unseres Gehörs festzustellen. Im Zusammenhang mit der Weisheit Gottes, im Zusammenhang mit, wie wir im Lied auch singen konnten, den eigenartigen Handlungsweisen unseres Gottes und den eigenartigen Reden seines Mundes in seinem Wort, haben wir nun den Hinweis hier, blickt einmal in den Bereich der gesamten Tierwelt und lernt mal von ihnen. Ja, wenn wir nun auf uns angewiesen wären, dann wären wir bald, wenigstens ich wäre bald fertig, nicht? Am Schluss meiner Weisheit, gleich am Anfang, nicht? Aber da wir die Fülle des Wortes Gottes vor uns haben, der alle die Tiere, jedes einzelne nach seiner Art geschaffen hat. Und zwar nicht nur, um irgendwelche Darstellungen zu geben, sondern um an der Tierwelt, die ja zur Schöpfung Gottes gehören, das Gesamtzeugnis mitbekommen hat. Und Gott sah an, alles, was er geschaffen hatte, und siehe, es war nicht nur gut, sondern sehr gut. Also Note 1. Sehr gut. Von hier aus, so wie die Tierwelt aus der Schöpferhand unseres Gottes, das heißt durch die Hand des Sohnes Gottes, zur Darstellung kamen, geschaffen worden sind, ist es nun so, dass jedes einzelne Tier etwas von dem repräsentieren, darstellen darf und soll, was uns Engeln und Menschen sonst unzugänglich wäre, nämlich von den verborgenen Gegebenheiten, die in Gott selbst vorhanden sind. Natürlich ist es bei allen anderen Schöpfungsgebieten auch so. Auch die Sterne erzählen die Herrlichkeit Gottes und die ganze Pflanzenwelt und das Steinreich und die Menschheit und die Engelwelt, alles. Aber jetzt sind wir mal auf dieses Gebiet der Zoologie konzentriert in dieser Stunde oder vielleicht heute den ganzen Abend. Und wir werden am Schluss der beiden Stunden langsam aber sicher merken, dass wir kaum angefangen haben, wenn wir schließen müssen heute Abend. Da jetzt könnten wir erst anfangen. Ich hoffe, dass es allen so geht wie mir jeweils. Das Vieh an erster Stelle, die Haustiere, sogar die Vögel des Himmels, und dann alle Tiere der Erde. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor, Getier nach seiner Art. Und dann kommen sie der Reihe nach. Die Erde, deshalb hier kurz, die Erde. Und dann die Fische des Meeres. Da haben wir alles. Nun dürfen wir einmal so beginnen, die Dinge zu betrachten und uns wirklich fragend hier in dieses Gebiet hinein versetzen lassen. Durch das Wort Gottes und den Geist Gottes, die Gegenwart des Herrn. Hat es uns nicht je und je eigenartig berührt, dass ausgerechnet am Throne Gottes, also die positive, einzige positive Zentrale in dieser Schöpfung, dass am Throne Gottes lebendige Wesen sind, wo gilt heilig, heilig, heilig. Lebendige Wesen sind, vier an der Zahl, eines mit einem Menschenangesicht, beginnt nicht mal mit einem Menschenangesicht, sondern mit einem Löwenangesicht und dann ein Stier und dann erst ein Mensch und dann ein Adler. Ja. Also da ist das Angesicht des Menschen wie unter was hineingruppiert. Ja. Unter die übrigen Repräsentanten der ganzen Schöpfung. Der Mensch als Herrscher über alles Werk der Hände Gottes, der Stier als Haupt der Haustiere, der Löwe als Haupt der wilden Tiere und der Adler als Haupt der geflügelten Wesen. Und dann werden wir bald noch sehen, dass beim Adler nicht nur das geflügelte Ungeheure dargestellt ist, sondern mit dem Adler beginnend endet das Gesetz bei der Aufzählung der Lebewesen, die unrein sind nach dem Gesetz, beginnt es, hören wir gut, mit dem Adler, Nummer 1, und der Geier,
und dann der Falke. Und dann geht es so langsam hinunter, hinunter, über die vierfüßigen Tiere bis zuletzt das, was auf dem Bauche kriecht. Was ist denn das? Die Schlange und das Letzte der Schlange ist der Wurm. Und über die Schnecke, wenn wir noch wollen, der Wurm kriecht auch noch auf dem Bauch. Ich darf nur schnell andeuten und erinnert mich bitte, die Beziehung, die die Schrift offenbart, zwischen Adler einerseits und der Schlange auf der Erde andererseits, was Gott dafür Zusammenhänge gewoben hat. Ganz gewaltig, was das dann bedeutet. Damit wir es ja nicht vergessen, können wir gleich drauf los, nicht? Mal den Adler, den fliegenden Adler und die Schlange, die auf dem Bauche kriecht, auf der Erde etwas näher ansehen. Und grundsätzlich dürfen wir zuerst Folgendes beachten, dass, wie wir schon begonnen haben, aus der Schöpferhand Gottes gingen sämtliche Tiere als sehr gut hervor. Heute ist kein einziges Tier mehr sehr gut. Warum? Warum? Durch den Fall dessen, den Gott auch zum göttlichen Beherrscher, Betreuer der ganzen Tierwelt gemacht hat. Da wurde aus dem Positiv, dem sehr gut, nur eines geändert. Es wurde negativ geladen, das heißt, die Darstellung selbst von jedem einzelnen Tier nach seinem Charakter, mit seinen Eigenarten und Trieben und Darstellungsformen, die sind geblieben. Aber das Gleiche ist ins negative Fahrwasser geraten, währenddem es vorher positiv war. Wir verstehen ja, was negativ und positiv bedeutet. Und da gerade schnell ein oder zwei Beispiele. Und dann kehren wir gleich zurück zum Adler und zur Schlange. Hat Gott den Affen geschaffen, um darzustellen, wie man jemand nachäffen soll? Gewiss nicht. Also ich habe jetzt gleich die negative, uns allen geläufige Form genannt. Wie heißt die positive Form, die positive Darstellung von Nachäffen, nicht? Das macht ja nicht zuletzt auch Satan und wir, ne? Heißt, seid meine Nachahmer. Ist das jetzt positiv oder negativ? Etwas vom Wunderbarsten. Ja. Gott hat den Affen geschaffen als göttliches Muster für das Gott wohlgefällige Geschehen, dass wir seine Nachahmer seien. Ja. Und da werde ich immer erinnert an einen Bericht von Eugen Gehren, die im Urwald eine Vermessung durchzuführen hatten für eine Bahn, ein Bahn- oder Straßentrasse. Die hatten vermessen in einer großen Urwaldlichtung und haben dann Mittagspause gemacht. Und kaum waren sie weg, erkrabbelten die Affen ringsum von den Bäumen herunter, stellten sich an die Apparate und an die Messgeräte und die konnten nur zuschauen, wie eine Ingenieurgruppe Nummer 2 ans Werk ging. Nicht? Ja. Also am Visierinstrument nicht gewunken und die Messlatten verschoben und so weiter. Also das war ein Erlebnis für sie, nicht? Also da dürfen wir ja nicht mal sagen, die Affen haben nachgeäfft, die haben nachgeahmt, nicht? Nicht? Es wäre ja schön, wenn wir so gute Nachahmer wären, nicht? Wie jene Gruppe von Affen, nicht? Also.
Vielleicht noch ein zweites Beispiel. Ja. Nehmen wir den Esel. Der Esel stellt in der Schrift den Segenslastträger dar. Der Esel. Und dann kennt die Schrift sowohl eine Eselin besonders und dann noch einen Sohn dieser Eselin. Und dann ist die Rede von diesem Lastträger Esel, von Gott so geschaffen, als Darsteller des Trägers einer Segenslast. Und jetzt kommt die Hauptsache, dass der diese ihm aufgeladene Segenslast nie unter keinen Umständen abwirft an einer Stelle, wo es nicht sein darf, sondern diese Segenslast, jetzt kommt die Hauptsache, ausharrend trägt bis an das Ziel, wo sie erst abgeladen werden soll. Also das Ausharren unter einer Segenslast. Der Esel. Also können wir kaum mehr beleidigt sein, wenn wir als mit Esel tituliert werden in Zukunft. Ja. So, das ist nun zuerst das Positive genannt, was als Gedanke und Darstellung Gottes aus seiner Schöpferhand hervorgegangen ist, beim Geschöpf Esel. Was ist nun genau das Gleiche, was beim Esel positiv jetzt vor uns liegt, bleibt nur negativ geladen. Was ist dann der Fall? Bitte? Dann ist der Esel störrig, nicht? Das heißt, es hart er dort aus, wo er weitergehen sollte, nicht? Und geht dort weiter, wo er stehen bleiben sollte, nicht? Jetzt, er hart auch noch aus, nicht? Aber negativ. Ja. Kennen wir das persönlich auch bei uns? Ja. Nicht? Und so könnten wir weiterfahren. Das Positive bei der Schlange ist vor Gott gewaltig. Steht fast an erster Stelle. Nämlich? Ja, die Klugheit. Wenn wir an ein Wort Salomos denken hier, die Weisheit Gottes, das ist Christus, bewohnt die Klugheit, dann ist also die Wohnung der Weisheit was? Die Klugheit. Deshalb verstehen wir von hier aus, seid klug, wie? Ja. Das war die Sondergabe Gottes an jenes erste Geschöpf zum Satan geworden dann. Und was ist das Gleiche? Nur negativ geladen? Die List oder Hinterlist? Den Missbrauch dieser wunderbaren Gabe, etwas vom Wunderbarsten, dass sogar jener ungerechte Haushalter, nicht, der zur Rede gestellt wird, vom Herrn gelobt wird, weshalb? Nicht wegen seiner Ungerechtigkeit, sondern wegen in all seiner Ungerechtigkeit er noch eine Klugheit besaß. Ja, und sagt nicht der Herr Jesus, die Kinder dieser Schöpfung, dieser Welt, dieses Kosmos sind klüger als, ja, nicht bei denen ist das noch, muss ich sagen. Und gerade, weil wir zu den Unklügsten gehören. Darf ich das mal sagen? Im Blick auf die gesamte Menschheit. Weil wir zu den Unklügsten gehören, die Kinder der Welt sind viel klüger als wir, hat Gott sich unser zuerst erbarmt. Nach jenem Wort nämlich, voll Geistes, betet ja Jesus eines Tages, Vater, ich preise dich. Ja, warum? Dass es vor dir wohlgefällig war, diese Dinge deiner göttlichen Herrlichkeiten und Geheimnisse vor den Weisen und Verständigen, bitteschön, das sind sie, unklug,
vor ihnen zu verbergen und es den Unmündigen zu offenbaren, den Unfähigen. So, jetzt können wir ja entscheiden, zu welcher Sorte wir gehören. Also wenn ich da vorne stehe und könnte wirklich göttliche Gedanken aussprechen, nicht? Dann hätte ich zuerst und ihr damit den Beweis, dass ich ein total unmündiger Junge sei, nicht? In dieser Welt. Und je mehr ich mir das auch wohlgefällig sein lasse, dass ich unmündig bin in dieser Welt, füllt mich die Weisheit Gottes und der Geist Gottes mit verborgenen Dingen, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschen Herz gekommen sind. Merken wir, wenn das Wort Gottes spricht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Ganz anders. Ganz anders. Ja, wir haben es ja nur schnell mal genippt an dem Thema und merken schon etwas, ja, das sind wirklich lebendige Wesen. Lebendige Aussprüche Gottes und lebendige Darstellungen. Und dass wir an dem positiv ursprünglichen Gottgemäßen im Vergleich mit dem gegenwärtigen negativ geladenen an jeder Stelle des Tierreiches und des ganzen Kosmos, dann auch für uns persönlich geistlicherweise urteilsfähig werden für Dinge, die wir in Zukunft hören werden. Ist das nun negativ oder ist das positiv? Entschuldigt, ist das ein Lamm oder ein Schwein oder ein Esel oder ein Pfau und so weiter, gell? Das wäre gut. Ja, bevor wir zum Adler und zur Schlange uns zurückwenden, noch jene Scheine, Aussage ganz vorn in der Bibel, was bekam der erste Mensch eines Tages als besondere Ehrerweisung von seinem Gott zugeteilt? Wir sind jetzt ja dran, das Tierreich zu betrachten, nicht? Ja. Dann sagt Gott, der Name, den Adam jedem einzelnen Tier geben wird, soll sein Name sein. Also wir könnten heute vielleicht sagen, da gab Gott dem ersten Menschen in dieser Hinsicht Blankovollmacht. Das heißt, Gott hat gleich ihn unterzeichnungsberechtigt, Prokura erteilt, was du für einen Namen wählen wirst, das ist der Name, den auch ich hundertprozentig anerkennen werde. Genauso wie wenn ich ihn gegeben hätte. Das ist eine Ehre. Ja. Was setzt eine solche Ehrerbietung Gottes gegenüber dem ersten Menschen voraus? Was bedeutet vor Gott eine Namengebung? Ungefähr das Gegenteil von dem, was es bei uns bedeutet, wenn wir einem Neugeborenen wieder einen Namen, einen schönen Namen aussuchen sollten. Nicht? Irgendetwas, sei es, dass eine Tante oder ein Opa schon den Namen hatte oder ein moderner Name, der jetzt gerade gilt und schön tönt, nicht wahr? So bei uns. Vor Gott bildet jeder Name, den er gegeben hat, bildet die Kurzfassung oder den Prägestempel, in welchem der ganze Charakter und der ganze Typ des betreffenden Wesens, Menschen oder Tiers oder was es ist, festgehalten ist. Und in diesem Namen, da ihm ja im Hebräischen und Griechischen jeder Buchstabe gleichzeitig eine Zahl ist, ist mit jeder Namensgebung von Seiten Gottes, also jetzt auch vom ersten Menschen Adam, ist der Name und die Bedeutung des betreffenden Wesens sogar mathematisch zahlenmäßig festgelegt, unabdingbar. Zum Glück gilt solches zuerst und zuletzt von welchem Namen? Von dem Namen, der über alle Namen ist. Also, was war die Voraussetzung, dass Gott den Adam es gerade überlassen hat, konnte, den tadellos sitzenden Namen zu geben? Der Löwe erscheint vor ihm, er kann den nach der Form, nach der ganzen Haltung und durch erfassen, weiß jetzt, was der Gedanke Gottes war beim Löwen und gibt einen Namen, und das war der Name. Genau das, was Gott gemeint hat, als er den Löwen geschaffen hat. Aber was hat das als Voraussetzung? Dass im Menschen, wenn er fähig war, gottgemäß die Summe aller Tiere einzeln zu erfassen, zu verstehen, was Gott damit zur Darstellung bringen wollte, dann muss doch beim Menschen, beim ersten Menschen, was vorhanden gewesen sein in ihm selber. Eine überlegene, konzentrierte Zusammenfassung von all dem, was Gott in den einzelnen Tieren auseinandergebreitet hat, war bei ihm in überragender Weise konzentriert vorhanden. In einem Geschöpf. Und da dieses eine Geschöpf Mensch als einziges, letztes Geschöpf das Zeugnis hat, es ist das Bild und das Gleichnis Gottes, so ist in Gott selber was? Alles vorhanden. Das heißt, die ganze Tierwelt ist eine Herausstellung, äußere Darstellung von wunderbarsten Gottesherrlichkeit, die ohne diese Entäußerung oder in der Schöpfung gegebene Darstellung von den Geschöpfen nie hätte geschaut oder verstanden werden können. Jetzt haben wir, da wollen wir uns zuerst doch mal trösten im positiven Sinn, weil nachher allerlei beleidigende Dinge kommen. Im Vergleich von Mensch und Tier. Wollen wir uns zuerst einmal im positiven Sinne trösten, indem wir jetzt so sagen dürfen, worin sich der Mensch vom Tier schöpfungsmäßig unterscheidet, ist diese Tatsache, dass beim Menschen die Summe aller Tiere vorhanden ist. Aha. Was bedeutet das, wenn der Mensch fällt? Dann ist ein Mensch zu was allem fähig. Was sämtliche Tiere im Einzelnen, jetzt eben um des Falles des Menschen willen, negativ geladen, fähig sind, auszuüben. Ist das zu weit gegangen? Nein. Oh. Ja, ich weiß schon nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, was jeder Mensch ist zu allem fähig, ohne Gott. Wozu jedes einzelne Tier in seiner Art fähig ist, schmutzig, dreckig, frech, ungebührend, ungeziemend, ungehorsam und was man alles wollen möchte, sich zu benehmen. Das ist bei Menschen in einer Person alles möglich. Ich für mich habe keine Schwierigkeit, hier Ja zu sagen. Ja. Womit ich dich, die anderen anklage, habe ich die Quittung vom Heiligen Geist, dass ich mich selber verdamme, weil ich zu all dem nicht nur fähig, sondern dass bei mir alles auch vorhanden ist. Aber das Positive ist jetzt, das können wir jetzt erst recht ermessen und schätzen, dass so wie Gott in jedem Tier etwas sehr Gutes, Wunderbares, Herrliches zur Darstellung gebracht hat, da könnte jetzt der Mensch an jedem Tier vom Worte Gottes belehrt, was das ursprünglich dargestellt hat. Jetzt denken wir an den Nachahmer, Affen, nicht? Könnte der Mensch erkennen, in welch buntfarbiger Weise er in die Herrlichkeiten der Gedanken Gottes sich hineinversetzen lassen kann. Also der Mensch schöpfungsmäßig unterscheidet sich vom Tier jetzt einmal in der Weise, dass bei Menschen sämtliche, bei der Summe der Tiere erst dargestellten Buntfarbigkeit alles in einer Person vorhanden ist. Wem das noch ein wenig Mühe macht, dem diene vielleicht als letzter Beweispunkt und Überführung, dass am Ende dieses Zeitalters, weil es schon läuft und das bald da sein wird, ein einziger Mensch da sein wird, der sich untersteht, sich als Gott zu erklären, und vor dem wahrhaftigen Gott wird er als was bezeichnet? Als das Tier. Warum? Weil bei ihm sämtliche negativ sich auswirkenden Tiermöglichkeiten vom Adler bis zum Wurm alles geschieht, alles durchgeführt wird, alles realisiert wird. Das Tier, der Mensch, der Sünde, ein Mensch. Doppelpunkt, das Tier. Können wir uns vorstellen, was dann alles möglich ist. Ne? Der macht weder vor dem Schwein Halt auf der linken Seite, noch vor dem Lamm auf der rechten Seite. Ein Lamm mit zwei Hörnern. Ne? Falscher Prophet. Frage, die Tiere zusammengefasst. Lohnt es sich? Oder wollen wir abbrechen? Ein lieblicheres Thema anfangen? So, jetzt schlagen wir einen Spruch in den Sprüchen auf. Sprüche Salomo. Im zweitletzten Kapitel der Sprüche, Kapitel 30. Ja, nur ein Vers. Vers 19. Ja. Vers 18 gehört dazu, ja, als Einführung. Er schreibt, drei sind es, die zu wunderbar für mich sind, und vier, die ich nicht erkenne. Warum diese drei und dann auf einmal vier? Weil das vierte das für ihn schwerst verständliche ist. Das schwierigste Problem. Also drei sind es, die zu wunderbar für mich sind, und vier, die ich nicht erkenne. Erstens, der Weg, nicht etwa der Adler, sondern des Adlers. Sollen wir, wenn die Einzahl vorliegt, das beachten? Ja. Das gilt an geistlichster, zentralster Stelle in Bezug auf die Person Jesu Christi. Gott hat dem Abraham nicht Verheißungen gegeben, ihm und seinen Samen, sondern ihm und seinem Samen als in der Einzahl, lesen wir im Galaterbrief. Welches bedeutet, dieser eine Same ist Christus. Also nicht sind die Söhne Abrahams nach dem Fleisch schon was? Verheißungsberechtigt? Nach diesem Wort, bitte schon. Sondern nur die Söhne der Verheißung, die in diesem einen Samen, Christus, der allerdings aus Juda gekommen ist und aus Israel. Merken wir, das hat ja unheimliche Konsequenzen. Ringsum, oben und unten. So. Der Weg des Adlers in den Himmeln, müssen wir lesen im Deutschen, nicht am Himmel. Im Hebräischen sind die Worte Himmel immer in der Mehrzahl. Shamayim steht immer. Die Himmel. Der Weg des Adlers in den Himmeln. Zweitens. Jetzt kommt nach dem Adler gleich was? Der Weg, nicht der Schlangen, sondern einer Schlange. Über den Felsen, wieder in der Einzahl. Drittens, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Und viertens, das Schwerstverständliche, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Ja, wir dürfen auch lesen, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Gell? Aber es ist hier betont. Eines Mannes mit einer Jungfrau. So, wer tritt an meine Stelle, um das unverständlich und unerkennbare verständlich zu machen? Weil wir schon gehört haben, wir kennen einander ja so weit, dass wir nicht alle Schriftstellen anführen oder aufschlagen müssen. Wenn ich jetzt sage, oder wenn ich ja schon aussprechen durfte, dass das erste Wesen, das nach dem Gesetz als unrein, als Abscheu von allem Fleisch, das nicht gegessen werden durfte, weil dort bei Todesstrafe, der Adler ist, sonderbar. Ne? Der Adler ist doch für uns das Wunderbare. Ne? Ja. Aber dürfen wir jetzt nicht, ja natürlich nicht, deshalb waren die Vorbemerkungen sehr am Platze. Der Adler, wie er schöpfungsmäßig aus der Hand Gottes hervorgegangen ist, war der rein oder unrein? Wunderbar rein und herrlich. Der eine, ja, das war Satan, verehrt, als herrliches Geschöpf. Was bedeuten denn nach den Worten Jesu die Worte, die Vögel des Himmels, die Vögel der Himmel? Er legt es ja aus, das ist Satan und seine Engel. Und die sind alle unrein nach dem Gesetz. Nur welche Vögel sind rein nach dem Gesetz? Die Taube ganz sicher, wer weiß noch? Etliche Sorten Vögel, die... Bitte? Ja, also das, was Israel vom Himmel geregnet bekam, nicht? Die Hühner, also Geflügel, ja, weiter. Die Schwalben. Und sogar die Sperlinge sind rein. Warum? Eigenartig, sie gehören nicht zu den Geflügelten des Himmels, der Himmel, sondern sie bauen ihre Nester am Hause. Die Taube, die Schwalbe, der Sperling und die Geflügel sowieso. Ja. Bitte? Ja, die Schwalbe hat wo ein Nest gefunden? Am Hause Gottes? der Sperling bei den Altären Gottes. Psalm 84. Und das Wort Schwalbe ist im Hebräischen nicht nur dieses prächtige fliegende Tierchen, also mit Namen versehen, sondern das gleiche Wort Schwalbe bezeichnet auch das weibliche Pferd, nämlich die Stute. Was übersetzt ist im Alten Testament mit Stute, ist das gleiche Wort wie Schwalbe, nicht? Die gleiche Eleganz fliegt dahin, nicht? Prächtig, nicht? Zum Beispiel im Hohen Lied. Da spricht der Geliebte, der Herr, zu seiner Geliebten: Ich vergleiche dich einer Stute, einer Schwalbe, an des Pharao Pachtwagen. Also, der Weg des Adlers ist nicht der Adler heute anerkannt als der König der Vögel, der Himmel, nicht? Ohne Zweifel. Ja, wenn die Vögel des Himmels satanische Geister bezeichnet, wer ist dann der König von ihnen, nicht? Ja. So, und jetzt verstehen wir das Unverständliche, beginnen wir zu verstehen. Wie manches Gotteskind, das schon im Glauben steht, vielleicht jahrelang, nimmt endlich einmal zur Kenntnis, Hiob 1, an dem Tage, da die Söhne Gottes pflegten, vor Jehova zu treten, am Throne Gottes, erschien auch wer unter ihnen? Satan. Ja, was hat denn der am Throne Gottes zu suchen? Der Erzfeind Gottes, der den Herrn Jesus umgebracht hat und uns alle verführt und alles kaputt macht. Nicht? Merken wir. Das können wir ruhig hier mitlesen. Drei Dinge erkenne ich nicht und vier sind zu uns ganz unverständliche Zusammenhänge. Schon am ersten Punkt. Dass Satan von Gott befähigt und bevollmächtigt, die Himmel und aller Himmel, Himmel, den ganzen erschaffenen Kosmos zu kontrollieren, zu durchfliegen, um beherrschend zu überfliegen und zusammenzufassen unter seiner Kontrolle. Denn der ganze Kosmos liegt in der Umklammerung, in der Beherrschung, sagen wir mal, der Krallen dieses einen Adlers. Stellen wir jetzt, dass er unrein ist, der arme Adler. Das merken wir, ja? Nicht durch unsere Überlegungen unserer Weisheit, unseres Verstandes kommen wir hinter die Bedeutungen der Geheimnisse Gottes, sondern indem wir das Wort Gottes befragen, den Mund, das Herz Gottes. Was meinst du, was verstehst du unter diesen Dingen? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt heißt, der Weg einer Schlange, Wer ist das jetzt? Wer wird als die alte Schlange bezeichnet? Wieder die gleiche Person. Aber jetzt nicht durch die Himmel, sondern wo? Auf der Erde unten, und zwar nicht irgendwo über die Erde, sondern nur über einen Felsen sich hinwegsetzen, schlängeln, nicht? Den beherrschen. Der Fels aber, der eine ist Christus, ja, bitteschön. Macht das nicht jedem Gotteskind zuerst Mühe, dass dieser Teufel, nicht, wie er selbst mit allen falschen Vorstellungen noch existiert, auch bei einem gläubigen Menschen, dass dieser Teufel den Sohn Gottes einfach so abfertigen und vergewaltigen, erledigen konnte, nicht? Also noch einmal, der Weg einer Schlange, Satan, über den Sohn Gottes hinweg. Ihn einfach erledigend, missachtend, unter ihren gewundenen Bauch, nicht? Sich drüber hinwegsetzen, nicht? Über den Felsen. Verstehen wir, warum es so schwer verständlich ist? Nicht? Man ist schon viel gewonnen. Der dritte Punkt, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Ah, jetzt. keine Generalfrage in dem Zusammenhang. Wo finden wir ein Schiff oder eine ganze Schiffsgruppe, in welchem auch nur ein Israelite sich befindet, welches keinen Sturm erlebt? Bitte? Die liebe Schwester ruft die Arche. Was ist die zu sagen? Nun war aber die Arche alles andere als ein Schiff. Hat die Arche Segel gehabt? Die Arche hat die Segel gehabt. Was?
Ja.
Ach so, Seelen hat sie verstanden. Ja. Ja. Segel. Kein einziges nicht.
Nein.
Wer war der Steuermann am Steuerruder? Ja, wie war der Kiel beschaffen? Das Verdeck, die Wimpel, die, alles. Alles, was zu einem Schiff selbstverständlich gehört, war nicht da. Deshalb ist das hebräische Wort für Arche nicht Schiff, sondern Kasten. Kasten. Aber, bitte? Keine Ruder oder nichts. Also alles andere als ein Schiff. So. Hat sich das Meer schön ruhig verhalten, während sogar der Herr Jesus im Schiff war? Im Gegenteil. Als echter Israelite. Ne? Haben sich die Schiffe ganz schön brav verhalten, als Paulus im Schiff war? Was geschah mit der wunderbarsten Flotte, die je das Mittelmeer befahren hat, die Tarsisflotte Salomos? Ein Ostwind und aus war.
Jonas.
Jonas, das klassische Bild. Jonas, das klassische Bild in dem Zusammenhang. Und Jonas, mit er in dem Schiff, ist ja wieder Vorbild für was und für wen? Für Jesus. Ja, ich darf gleich sagen, also jetzt da dürfen eure Ohren die Worte prüfen, nicht? Wie der Gaumen sonst für sich die Speise kostet. Unter dem Begriff eines Schiffes versteht die Schrift ein Gesetz, und zwar eine ganze Gesetzessammlung. Gibt es das in der Bibel, im Worte Gottes? Ist ein Schiff ein Wesen oder ein Gebilde, das aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen ist? Ist das Gesetz aus dem Herzen Gottes hervorgekommen? Von wem wurde das Schiff des Gesetzes gebaut, konstruiert, angeordnet? Von Engeln. Das waren die geistlichen Schiffskonstrukteure. Was ist der Zweck jedes Schiffbaus? Dass jemand von einem Lande ausgehend, nicht, sich über die Wasser der Meere sicher bewegen kann an ein fernes Ziel, ein gegenüberliegendes, weit entfernt, mehr oder weniger weit entferntes Ufer, nicht, an ein Neuland. Was war das Ziel des Gesetzes? Angeordnet vom Engel. Was geschah denn mit Israel, als es eingeladen wurde, dieses Schiff des Gesetzes zu besteigen? Es sollte dadurch vor dem Untergang im Völkermeer, durch das es zu wandern hatte, nicht, bis ans Land der Verheißung sicher ankommen sollte. Ja, so. Die Schiffsleute meinen, das Beste getan zu haben. Nicht? Das wollen wir gleich geistlich. Das beurteilen. Nach der Meinung der Engel war das von ihnen angeordnete Gesetz, nämlich vom Sinai, zum Leben gegeben, dass das Volk Israel trotz dem Marsch durch das Meer der Nationen sicher auf den Boden der Verheißung an das Land der Verheißung kommen soll, landen soll dann nicht nach dem Meer. Und kaum war das Schiff ausgelaufen, jetzt denken wir an Jona, geht's los, nicht? Und das erweist sich jetzt genau das, was dann bei der letzten Schiffsmeldung im Leben des Apostels Paulus so wunderbar bis in alle Einzelheiten bezeugt wird. Was geschah mit dem Schiff? Zuletzt? Ja, Schiffbruch, und zwar, da wurde eine Sache, eine das Schiff schützende Gattung oder Dinge, Einrichtung, wurde, wie wir sagen, zuerst wurde abgetackert. Nicht? Und dann wurden die Ladungen über Bord geworfen. Und eins nach dem anderen, dann wurden wurde das Schiff noch mit umgürtet, noch zu retten versucht, was irgendwie möglich war, nicht? Die Situation, die Verlorene. Nicht? Alles Menschenmögliche, alles kreaturtürlich Mögliche wird unternommen, ja, um das Schiff zu retten. Und was hat Gott beschlossen? Trotzdem sein geliebter Apostel Paulus drauf war, war er auch unter Gesetz? Paulus? Ja, ich meine von Haus aus, nicht? Ja, ja, nicht? Und siehe da, nachdem das Schiff hier gescheitert ist, vollständig zertrümmert wurde, in seine Einzelheiten aufgelöst wurde und nur noch die Einzelheiten an der Oberfläche des Meeres schwammen, soweit sie schwimmen konnten, nicht? Also Holz und so weiter. Liebe Geschwister, das sind so wunderbare Einzelheiten. Da kommt er jetzt endlich nach Rom und dort sagt er den versammelten Juden endgültig was. Ich will es mal so umschreiben. Bis jetzt habe ich immer zuerst mich zu wem begeben, um das Evangelium von Jesus zu verkündigen? Zu denen, die unter Gesetz sind, im Schiff sich befanden. Und ich habe da mitgemacht. Jetzt aber, ihr Brüder aus Israel, ihr Juden, ihr habt neuerdings hier in Rom abgelehnt, hinfort wende ich mich zu den Nationen, die nicht unter Gesetz sind. So, und jetzt, liebe Geschwister, nur schnell eine etwas bösartige Bemerkung. Ist nicht sonderbar, dass die meisten und besonders die schönsten unserer Kirchen, was die Gebäude betrifft, ein Schiff haben? Und ich habe den Eindruck, wir erleben heute alle mit, dass auch hier eins nach dem anderen abgetackelt werden muss und über Bord geworfen werden muss, weil es dem Untergang geweiht ist. Weil nicht mit Evangelium der Gnade Gottes allein da sein, denn in dem Augenblick hört jede Schifffahrt auf. Da traut man sich dem Kastenhafe an, das im direkten Auftrage von Gott auf seine Art so gebaut wurde, dass die Insassen selbst völlig hilflos waren, was mit ihnen weiter geschehen soll, während der gesamten Katastrophe damals. Allein von was abhängig? Schon falsch gefragt, von wem? Allein vom Herrn? Und was war der Fall? Hilflos war Mensch und Tier in der Acht. Allen preisgegeben, was da nun kam. Aber eines war wunderbar. Währenddem die höher steigenden Wassermassen die damals gottlos gewordene Menschheit und ganze lebendigen Wesen dem Gericht verfallen ließ, haben die gleichen Wasser des Gerichts diese Arche immer höher getragen. Bis auf den Berg Ararat, den Berg Gottes, das Reich Gottes. Ja, also, Jetzt wollen wir dieses Wort als solches prüfen in dem Zusammenhang. Wir könnten weiter Fragen stellen, also war, was nun mit Jona geschah dort. Da heißt es so, weil er sich dem wunderbaren Auftrag Gottes entziehen, nicht? Wohin begeben hat? Hinab, dann geht es nur hinab, nicht? Nach Jaffa, ans Meer, bestieg ein Schiff, das war schon bereit, für welches Israel? Warum hat Gott dieses Volk Israel unter dieses Gesetz, das heißt in dieses Schiff des Gesetzes einsteigen lassen? Geht aus dem gleichen Grund, wie was bei Jona ganz deutlich sichtbar ist. Stephanus in Apostelgeschichte 7 sagt es ganz deutlich. Und da sie ein goldenes Kalb erstellten und schrien, Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Nachdem sie alle Wunder in Ägypten und unterwegs und so weiter und die ganze Erlösung von Seiten des wahrhaftigen Gottes geschenkt bekommen haben. Deshalb, um dieser Handlung und Darstellung willen, mit dem goldenen Kalb, gab er sie dahin, dem ganzen Heere der Himmel zu dienen. Sowohl der Linken, den Dämonenheeren, diesen Göttern, dämonischer Qualität, aber auch dem Heere der Himmel zur Rechten, heiligen Engel und diesen heiligen Göttern untertan zu werden, die nun ihrerseits ein heiliges, gerechtes und gutes Gesetz auf sie gelegt haben und sie eingeladen haben, sich nun diesem Schiff, dieser Schiffskonstruktion anzuvertrauen. So, bei Jona lesen wir nun prompt. Er stieg in ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Tarsis ist ja in Spanien und ganz, also im Westen, und das heißt, Westen heißt im Hebräischen Untergang, nicht? Schon gesichert, und bezahlte das Fährgeld. Wer im Gesetzeshaushalt ans Ziel kommen will, der muss was? Der muss die Forderungen leisten, nicht wahr? Sonst darf er nicht mal mit. Ne? Ist ja schon ausgeboten. Ja. Also, war Jona ein Israelite? Es war in einem Schiff, nicht? Alle anderen Menschen im Schiff waren offenbar Nationen, nicht? Heiden. Und jetzt, wie die Katastrophe kam, schreit jeder der Nationen zu seinem Gott. Denn Gott hat ja den Nationen Engelfürsten übergeordnet, die verantwortlich waren für die einzelnen Nationen. Jeder schrie zu seinem Gott, aber keine Hilfe, es wurde immer furchtbar. Und jetzt kommt Jona und der meldet sich. Ich bin schuld das an all dem. Nicht? Und was geschieht jetzt? Jetzt wird er ins Meer geworfen. Wurde Israel aus dem Schiff des Gesetzes auch mal unter den Nationen zerstreut. Ja. Und kommt es auch noch in den Bauch des großen Fisches, des Leviathan, ja. Des Drachen. Nicht so können wir der Reihe nach schön buchstabieren und die Dinge stimmen wie ein Pötzl, selbstverständlich, nach Farbe und Form, nach allem, wunderbar. Ja, aber wir müssen ja zu den Tieren zurückkehren. Der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere, das heißt dort, wo die Zentralregierungssitze der Nationen sind, nicht? Die Juden in Rom, die Juden in Babel, die Juden in Athen, die Juden nicht so, in Paris, in Berlin, in USA, überall, New York, überall. Ne? So, und jetzt bitte schön, das kann ich nicht verstehen, erkennen. Der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Ist das ein Problem? Hat unsere Theologie verstanden? Haben wir es verstanden? Wir sind, weil wir so unmündig sind, haben wir die Chance, nicht, ja, das zu verstehen. Und jetzt kommt das Schönste und das Schwerste. Der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Aber ich meine, da sollten wir ja Bescheid wissen. Nicht? Was sprach Gott zu Israel schon im Alten Bund? Ich habe mich mit dir verlobt. Ich habe einen Ehebund mit dir geschlossen. Ich bin dein Mann und du bist mein Weib. Du Jungfrau, Tochter Zion. Ja? Ist das ein Problem, nicht nur für die Weltgeschichte auf der Erde, die Menschheitsgeschichte, sondern für den ganzen Kosmos ein Problem? Dass derjenige, der das All geschaffen hat, mit diesem Völklein Israel sie als Jungfrau darstellen soll und vorerst nur mit ihr Ehebund eingehen wird, sich mit ihr verloben wird und dann, dass sie die Braut dieses Lammes, des Sohnes Gottes sei und dann sein Weib wird. Ja, jetzt müsste eigentlich jeder von uns jetzt ein Aufsätzchen schreiben, was da für Geheimnisse vorliegen. Ja. Wenn Paulus schreibt, die Beziehungen, die Gott gesetzt hat zwischen Mann und Weib, das nennt er, dieses Geheimnis ist groß, deshalb, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich aber beziehe es, und jetzt kommt das Geheimnis Gottes, nicht? Dass der Christus Gottes noch eine Jungfrau kennt. Ich habe euch einem Manne verlobt, will euch als reine Jungfrau Christus zuführen. Na bitteschön, ne? Hat eine Jungfrau da und einen Mann. Ein Mann mit einer Jungfrau. Wer versteht das Geheimnis zwischen dem Sohne Gottes und der Gemeinde Jesu Christi, seinem Leibe? Nicht? Wunderbar. Und dass wir hier geschult und Verständnis nicht nur das haben dürfen, sondern dazu gehören dürfen zu diesem Geheimnis. Aber merken wir, in einem oder zwei Versen da in den Sprüchen Salomos, wo wir sagen, er macht keine Sprüche, nicht? Gewaltige Gottesprobleme, kurz und bündig genannt, hingesetzt. Und jetzt können die Weisen und die Verständigen ja ihre Weisheit und ihren Verstand an den Mann bringen. Nicht? So, aber jetzt, warum ein Adler durch die Himmel und eine Schlange über den Felsen? Stellen wir uns einen Augenblick. Wir haben ja alle schon mal einen Adler ausgestopft gesehen oder Bilder. Nicht? Stellen wir uns einen Augenblick nur den Kopf eines Adlers da vor. Was ist dazu zu sagen? Wenn er nicht noch den krummen Schnabel hätte, der Kopf, wäre er genau was für ein Kopf? Der Schlange. Das Haupt ist dasselbe. Der Adler stellt Satan dar in seiner von Gott gegebenen Herrlichkeit, wie er sich die Himmel beherrschend bewegen kann. Und als Schlange wird er dargestellt, wie in welcher Weise er sich schlängelnd und windend auf dem Bauche kriechend sich über die Erde, unter der Menschheit bewegt, auf der Erde und vor allem jetzt zentral sich über den einen Felsen Christus hinwechselt. Also was merken wir jetzt? Dass vor Gott das Gebilde des Adlers, die Darstellung des Adlers mit der Darstellung einer Schlange auf der Erde etwas zu tun hat oder nicht? Gehören die zusammen? Ja. Und das war gar nicht von ungefähr, dass wir hier so lange stehen geblieben sind, denn an dem können wir nämlich Folgendes sehen, erklären. Das wollen wir jetzt gleich. Wir haben gesehen, am Throne Gottes ein Lebewesen Menschen angesichts, also wir beginnen jetzt bei uns, eines Löwen angesichts, eines Stiers angesichts und eines Adler angesichts. Das ist dort noch positiv dargestellt, ursprünglich. Eines Adlers angesichts. So. Das ist am Thron Gottes, über den Sternen. Ich kann hier nicht auf das Bild des Kosmos eingehen. Über den Sternen, am Thron Gottes ist es so. Nun steigen wir herab in die Sternenwelt, von der wir lesen, Gott, der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Da sehen wir, Name und Zahl sitzt von Gott gegeben fest. Und nun ist es eben so, liebe Geschwister, dass uns unser Gotteswort auch unglaublich viele Namen nennt, die Gott in der Sternenwelt festgelegt hat. Und wenn wir die auch glaubend zur Kenntnis nehmen, dann merken wir, dann ist ja der ganze Gang unter der Sternenwelt, mal vorerst so weit, wie wir sie von der Erde aus beobachten können, ich darf nicht sagen, nichts anderes als, sondern unter vielem anderen, der Originalchronometer Gottes, aufgrund dessen Ordnungen von Gott geordnet, alle Zeitmaße, denen wir unterstellt sind, bestimmt sind. Und jetzt? Jetzt kommt ein Astronome und schreibt in einem Büchlein, die sonderbaren Sternnamen, deren wir, moderne Astronomen, uns heute noch bedienen. Woher diese sonderbaren Sternnamen kommen, wissen wir nicht. Das geht zurück bis auf frühestes Menschengedenken. Aber was wissen wir? Gott hat sie alle mit Namen genannt und hat diese Namen, die, womit er die Sterne genannt hat, wem geoffenbart? Den Menschen, die mit ihm wandelten, bevor es eine Bibel gab. Wie lange gab es eine Menschheit ohne Bibel, ohne Gesetz, ohne Wort Gottes niedergeschrieben? Ja, wie lange Zeit sind das? Das sind 2500 Jahre. Gab es da Menschen, die mit Gott wandelten? Ein Henoch, ein Abraham, 2000. Bitte und? Henoch. Hiob. Aha. So, hat Gott zum Beispiel mit Hiob sich unterhalten über die Sterne? Ja. Knüpfst du hier das Gebinde des Siebengestirns nicht? Das müssen wir hebräisch lesen können, dann die Bedeutung wissen. Oder lösest du die Fesseln des Orion, das heißt im Hebräischen des großen Toren, der ist gefesselt in Eisen und Erz, wer kann die nur lösen? Führst du, Achtung, jetzt kommt's, die Bilder des Tierkreises, deren es nach der Schrift tatsächlich 12 gibt, herauf im Aufgang zu ihrer Zeit? Oder bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? So, jetzt können wir Formen antreten und jetzt Kopf schütteln oder nicht? Ja. Ein Astrologe würde sagen, oh, die dummen Formen, nicht? Kommen sie noch so, nicht? Und die Frommen selbst sagen, jetzt ist der abergläubisch geworden. Ja. Liebe Geschwister, ja, je wunderbarer irgendein Schöpfungsgebiet Gottes ist, je positiver es da stand und da steht vor Gott, umso unheimlicher, satanischer, dämonischer wird es missbraucht. Wenn ich sagen würde, ich habe hier ein 5-Mark-Stück und einer Brüder, ich wollte das geben und der guckt das an, sagt, der Bruder Mul, das ist ja ein falsches 5-Mark-Stück. Ne? Würdet ihr sofort zu Hause sämtliche 5-Mark-Stücke, die ihr hättet, wegwerfen? Aha. Wenn es einen falschen, ein falsches 5-Mark-Stück gibt, hat ja zur Voraussetzung was? Dass es zuerst was gibt. Echte. Und dass eine Sternkunde oder eine Sternwissenschaft oder ein Stern etwas verfügen wollen über die Bedeutung der Sterne, wenn das etwas eine falsche, widergöttliche Angelegenheit ist, dann ist selbstverständlich. Ja. Wenn Paulus von einer fälschlich sogenannten Philosophie spricht, dann hat das was zur Voraussetzung? Dass es eine sehr echte, gottwohlgefällige Philosophie gibt, das heißt ja auf Deutsch Liebe zur Weisheit. Gibt das? Umso mehr als Christus unsere Weisheit ist. Also die göttliche, echte Philosophie ist Christus, der uns gemacht ist zur Weisheit. Und der echte Philologe liebt das Wort Gottes. Und der echte Theologe würde nur bezeugen, dass das Wort Gottes Wort ist. Nun aber, je wunderbarer etwas ist, umso mehr Missbrauch wird getrieben. Das heißt jetzt umgekehrt, wir werden es jetzt gleich sehen, am Thron Gottes haben wir die 4 Lebewesen mit diesen 4 Gattungen gesehen. So. Jetzt, was finden wir unter den Sternbildern am Himmel? Sonderbare Sternbildnamen. Erstens, ja, wir begnügen uns mit 4 wieder, wie am Thron Gottes. Gibt es einen Löwen? Sternbild des Löwen. Gibt es einen Stier? Gibt es einen Wassermann? Das ist der Sohn, der Mensch. Und gibt es, ja, einen Adler gibt es auch noch, aber es gibt, Schlange gibt es auch, aber ein Drache gibt es auch. Ja, also merken wir, alles so sonderbare Namen, wie einem Weisen und Verständigen dieser Welt, der die Bibel liest, alles so sonderbar vorkommt, nicht? Genau so. Ja. Ich nenne jetzt Löwe, Stier, Sohn, überwallen sie die Wasser, Wassermann, und ihm gegenüber im Norden Skorpion, Schlange, Skorpion. So. Ja. Jetzt haben wir an, und zwar sind diese 4 Sternbilder, die ich jetzt mit Namen genannt habe, am Himmel im rechten Winkel zueinander gelagert. Nicht? Und zwar Löwe, und dann Wassermann, Stier, Skorpion. So. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpionen treten. Ja? Und jetzt haben wir von der Schlange was gelernt, dass sie die irdische Bewegungsmöglichkeit von wem ist? Von Satan, der als ein Wesen, das sich durch die Himmel bewegt, als was dargestellt wird? Also jetzt haben wir Adler, Stier, Mensch, Löwe. Wo? In den Sternbildern. Jetzt steigen wir noch tiefer herunter. In den Luftraum, von dem geschrieben steht, dass der Gott und Fürst dieser Welt, ausgerechnet Satan, sein Hauptquartier jetzt wo aufgeschlagen hat? Der Fürst der Gewalt der Luft. Und was finden wir hier nach Hesekiel 1? 4 lebendige Wesen, nur mit dem Unterschied zu den lebendigen Wesen am Thron Gottes oben, die in Hesekiel 1, die sind in unserer Atmosphäre aufgestellt. Unheimlich. 4 Lebewesen, aber da hat jedes der einzelnen Lebewesen 4 Angesichter. Jeder hat eines Menschen, eines Löwen, eines Stieres, eines Adlers Angesicht. Das sind also 4 Löwen, 4 Adler, 4 Menschen, 4 Stiere. Und die beherrschen was? Unsere Atmosphäre. Ursprünglich von Gott sehr gut platziert zur gottgemäßen Überwaltung. Nicht wahr? 4 ist ja die Zahl des Kosmos, dieser Welt. Und der Weltreiche. Ja. Zu überwalten. Jetzt aber sind sie dem Fürsten Gewalt der Luft hörig und zur Verfügung gestellt. So. Also, nochmal, beim Thron Gottes sind die 4 da, in den Sternen sind die 4 da, und das müssen wir nur noch wissen und glauben. Die Sterne, die du sahst, bedeuten Engel. Geistwesen. Dann haben wir die göttliche Deutung, wozu sie zu Zeichen gegeben sind. Na ja, bei der Gelegenheit möchte ich gar fragen, ist vielleicht Zeit, hier abzubrechen? Noch ein paar Minuten. Jan. Ja. Jan. Ah ja. Also, Thron Gottes, die vier. In den sichtbaren Sternen, die vier. In der unsichtbaren Atmosphäre, direkt über der Erde, die vier. Wieder bei Hesekiel. Und jetzt kommen wir auf die Erde selbst. Was finden wir da? Und zwar nicht irgendwo auf der Erde, sondern in der Mitte der Erde, nämlich im Volke Israel, in der Gott geordneten Lagerordnung in der Wüste, haben wir folgende Ordnung. Im Osten muss sich Juda lagern und Juda wird in der Bibel verglichen, nicht nur als Löwe, ne, Juda, sondern mit der ganzen Löwenfamilie. Juda ist ein Löwe, eine Löwin, ein junger Löwe, die ganze Löwenfamilie. Dann haben wir im Süden Ruben, der Sohn, überwallend wie die Wasser, Wassermann, der Menschen, und haben im Westen Josef, dann ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers, Josef. Und im Norden Dan, die Schlange oder Hornotter, Skorpion, haben wir hier. Und jetzt denken wir zurück und schließen damit. Was war die erste Verheißung Gottes an seinen Knecht Abraham, als er ihm seine Nachkommen verhieß? Blicke doch gen Himmel und führe Buch über das Inventar der Sterne. Ich hätte beinahe gesagt, Abraham war aber nicht so blöd, punkto Astronomie wie ich, nicht wahr? Denn er war ein Chaldäer. Er war ein Chaldäer und die Chaldäer werden heute noch bewundert von unserer modernsten Astronomie über ihre Präzision, unverständliche Präzision im Verständnis und der Vorausberechnung der Gestirnsfunktionen. Also Abraham war ein Chaldäer. Gell? Wenn Gott zu ihm sagte, blicke mal da hinaus, führe Buch zählen, heißt im Hebräischen Buch führen, führe Buch über das Inventar der Sterne, nimm sie auf nach Zahl, nach Maß, nach Gewicht, nach Bestimmung, mit Namen und alles gehört zum Inventar, nicht? Wenn du kannst. Und jetzt spricht Gott zu ihm, während dem Abraham da hinaufschaut, also wird dein Same sein. Nicht? Kaum war der Same da, in Gestalt der 12 Söhne Jakobs, hat Josef, dieser Träumer, was für einen Traum. Er sieht die 12 Söhne Jakobs als 12 Sternbilder und die Vaterschaft den Vater als Sonne und die Mutter als Mond. Und schon ist das ganze Haus Israel als was geschaut? Vom Geiste Gottes prophetisch. Ganzes Heer der Himmel. Irdische Darstellung. Die Namen stimmen überein. Und ich schließe mit dem Hinweis, nachdem ich gemerkt habe, ja, das ist die Lagerordnung Israels, ist die irdische, geografische Ebene Darstellung der Dinge, der Ordnungen, die Gott durch den ganzen Kosmos hinauf bis zum Throne Gottes immer wieder zur Darstellung gebracht hat. Israel auf der Erde, dann in der Atmosphäre, dann in den sichtbaren Sternen und dann über den Sternen am Throne Gottes. Ja, wenn wir das so sehen dürfen, dann, ich hoffe, ihr versteht mich, wenn ich sagen kann, es tut mir leid, ich verstehe, ich kann nicht anders, als die Dinge so sehen. Und Offenbarung 12, ein Weib, mit der Sonne bekleidet, Gerechtigkeit Christi stehend, 12 Sterne, das sind wieder die 12 Stämme, ne? Aus allen 12 Stämmen 12.000, und den Mond, den beherrscht, das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis unter ihren Füßen. Ihr werdet den Satan in kurzem unter eure Füße, werde ich treten. So. Wollt ihr noch etwas sagen, abschließend? Bitte? Ah ja, das ist würdig, danke. Nun wird vielleicht jemand schon gedacht haben, ja, aber Bruder Muhl, nun steht doch dort, als Gott sein Volk Israel liebend aus Ägypten rief und zu sich zog, aus lauter Güte, nicht? Ich werde euch tragen bis ins Alter wie auf Flügeln des Adlers. Nicht? Ja, also. Das wäre ja schlimm, wenn es so wäre, nicht? wenn es jetzt hier auch so zu deuten wäre. Aber langsam, aber langsam. Was lesen wir in Offenbarung 12? Ah ja, genau 12, wo es so beginnt, mit Sonne, Mond und Sternen, Israel. Das christusgläubige Israel, dort gezeichnet, wird von wem verfolgt? Vom Drachen, von der alten Schlange. So. Nachdem diese alte Schlange, dieser Adler, dieser Drache, ja übrigens, da muss man schnell gesagt werden, was ist denn das Fabeltier eines Drachen? Die Zusammenfügung eines Adlers mit einer Schlange. Der Drache hat die Flügel, das ist das Problem jetzt, eines Adlers und die Krallen eines Adlers und den gewundenen Leib und den giftspeienden Rachen von der Schlange. Das ergibt der Drache die alte Schlange, da haben wir es nicht, der Adler. Und jetzt heißt es, jetzt wird er, Offenbarung 12, auf die Erde geworfen, nicht nach dem Kampf mit Michael. So. Das heißt, jetzt sind ihm die ursprünglich von Gott zugeteilten Flügel, das heißt, Gott gegebenen Bewegungskräfte, die Himmel durch Fliegen zu beherrschen, die sind ihm ausgerissen, so lesen wir auch bei Daniel 7, bis ihm die Adlersflügel ausgerissen wurden. So. Ja, bitte, jetzt nehmen wir einmal wie sagt man denn? Ein motorloses Flugzeug. Segelflugzeug, nicht? Da kann man dann so fein die Flügel abmontieren, nicht? Nun, wenn aber die Flügel abmontiert sind bei so einem Segelflugzeug und der Rumpf taugt nicht mehr, was kann mit den Flügeln geschehen? Die können an einem anderen Rumpf anmontiert werden, nicht? Jetzt passt auf. In dem Augenblick, da das christusgläubige Israel auf der Erde vom Drachen, vom Adler, dem jetzt die Flügel ausgerissen sind, was passiert denn einem Adler, wenn ihm im hohen Flug die Flügel ausgerissen werden? Dann fällt er auf die Erde. Ist das beim Satan der Fall? Jetzt stehen aber die ihm entnommenen, abmontierten Flügel, verstehen wir jetzt, die Möglichkeiten, durch die Himmel sich zu bewegen, die stehen jetzt Gott zur Verfügung, um sie anderswo einzusetzen, diese Kräfte, nicht? Da ist ja Gott groß in der Hinsicht. Und was macht er? Da wurde diesem Christusweibe, diesem Israel, das eben vom Satan verschlungen werden soll, die beiden Flügel des großen Adlers gegeben. Warum? Weil sie dem ausgerissen sind, abmontiert sind. Also stimmt es jetzt für ganz Israel bis ins Alter, ans Ende der Tage, dass er sie wie auf Flügeln des Adlers tragen wird, an eine ferne Stätte für sie bereitet, fern vom Zugriff der Schlange, des Drachen, des Adlers. Ganz wunderbar, gell? Immer dort, wo wir meinen, ja, aber jetzt kann es nicht mehr stimmen, gell? Fein, dass wir das noch gesagt haben. Dann stimmt es umso wunderbar. Wenn die Schrift einmal das so und so genannt hat, dann geht das durch die ganze Schrift hindurch, gilt das. Die Gleichnisse der Bibel hinken nicht. Die hinken nicht. Dann hinken wir nämlich, wenn wir meinen, die hinken nicht. Es kann ja sein, wenn ich hinke, ne, dann meine ich, der andere hinke, wenn ich selber nicht merke. Ne? Gut, beim Lesen der Schrift ohnehin. Also jetzt dürfen wir schließen und die Pause einschalten.